heiße alle herzlich willkommen zu Sendschreiben. Und wir haben heute ein ganz besonderes Sendschreiben. Das Gemeinde in den Brief an die Gemeinde in Saade. Das ist ein relativ kurzer, das heißt, wir sind schnell durch. Oder auch nicht. Werden wir sehen. Und ja, alle haben den Weg gefunden. Denkst du, als kleinen Einstieg in dieses Sendschreiben ist es gut, sich mal kurz auszutauschen, wann ihr euch mal im Leben so richtig gut verlaufen habt oder euch verfahren habt. Vielleicht gab es da die eine oder andere Situation, kann man sich kurz austauschen. Interessant ist natürlich auch, wann hat man gemerkt, dass man sich verfahren hat oder wann hat man gemerkt, dass man sich verlaufen hat. Beispiel, Oberzhausen war mal Mitschüler in der Geleitstraße. Da fragte ihn jemand, wo eine bestimmte Hausnummer sei und er sagte, das gibt es hier gar nicht. Da sagt er, aber doch, ich bin doch hier richtig in Oberhausen. Also der Straßenname ist richtig und der Ortsname fast richtig, sind nur ein paar hundert Kilometer, die verkehrt war. Okay, kurzer Austausch, so zu dritt, zu viert, zu fünft, Köpfe zusammenstecken, 5 Minuten Zeit, ein gutes Verlaufserlebnis. Ja, ich denke, es sind einige Erlebnisse und wir können danach immer noch weiter austauschen. Mir ist es einmal passiert, dass ich in Dietzenbach predigen durfte und habe im Vorfeld zur Hälfte meiner Frau gesagt, lass uns mit dem Fahrrad fahren, ich weiß, wo das ist. In Dietzenbach ist mir aufgefallen, dass Dietzenbach doch größer ist, als ich es in Erinnerung hatte. Und ich fragte die erste Person, wo denn diese Kirche sei, in der ich da predigen darf. Und dann meinte, ah ja, das ist in die Richtung. Da habe ich gesagt, vielen Dank. Aber mir kamen relativ schnell Zweifel, weil wir aus der Richtung kamen. Und da war keine Kirche und kein Schild und sonst was. Dann habe ich den Nächsten gefragt. Da habe ich gesagt, ja, wo ist denn die Kirche? Ah, ja. Da lang. Ja, und dann habe ich gesagt, vielen Dank, wir haben es ausprobiert. Habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Das ist alles unbekannter, als ich jemals gesehen habe. Und den Dritten, den wir gefragt haben, der hat dann gesagt, fahr da lang. Und das war richtig. 9.59 Uhr. War ich zum Gottesdienst da, 10 Uhr haben wir angefangen, hat alles gepasst. Beim Autofahren ist mir passiert, ich war Beifahrer, wir waren mit höherer Geschwindigkeit unterwegs und uns kamen im Dunkeln auf der Autobahn 2 kleine rote Punkte in großer Geschwindigkeit entgegen. Und wir haben gedacht, was soll das denn sein? Also dem Fahrer ging es so, mir als Beifahrer ging es so, hinten auf der Rückbank brüllte einer, Brems! Und dann hat der Fahrer wie verrückt in die Bremse getreten. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, hinter so einem kleinen Auto noch auf Tempo 60, 70 runterzubremsen auf der Autobahn, ohne dass was passiert ist. Aber was wäre gewesen, wenn wir diese Anweisungen, dieses Feedback nicht bekommen hätten? Brems. Oder wenn wir nicht jemanden treffen, der weiß, wo der richtige Weg lang geht. Und um so eine Situation, Brems, oder im Bibeldeutsch, wach auf. Da geht es heute in der Gemeinde in Saades, aber bevor wir einsteigen, will ich noch beten mit uns. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, dass wir uns auf dich ausrichten können. Vielen Dank für die Geschichte, die du mit uns hast, für deine Liebe und Geduld, für dein Korrigieren und auch Weisen, wo es lang geht. Wir bitten darum, dass du unsere Gemeinschaft segnest, dass du uns offen machst, zu hören auf das, was du uns zu sagen hast und was du der Gemeinde in Saades zu sagen hattest und hast. Und ja, beten um deinen Segen für den Abend. Amen.
Amen.
Ja, die Gemeinde in Saades. Wir haben also schon mehrere Sendschreiben Gemeinden in Kleinasien hinter uns gebracht. Viele sind an der Küste. Saades hat keinen Bezug zur Küste, ist mehr in der Innenstadt, wollte ich sagen, im Land selber. 80 bis 85 Kilometer östlich von Smyrna im Landesinneren, gilt als eine der ältesten und auch berühmtesten Städte Kleinasiens. Es war ehemals eine sehr reiche Stadt, also mit Gold, das sie im Fluss gewonnen hatten. Sie haben mit Stoffen gehandelt, Teppichen und Wollwaren. Allerdings hatte diese Stadt auch ihren Zenit schon etwas überschritten. Ich habe mir so notiert, ist so ein bisschen wie Lederwarenindustrie in Oberzhausen. Das hat richtig eine hohe Blütezeit gehabt. Und bis jetzt so ein bisschen unter dieser Blütezeit. So ging es den Leuten damals auch in Saades. Es war eine Stadt, die ihren Höhepunkt, ihre Blütezeit als Hauptstadt des jüdischen Königreiches hatte. Unter Krösus, der vielen sicherlich bekannt ist durch seinen Reichtum 560 bis 546 vor Christus. Und Krösus
der hatte einen kriegstaktischen Fehler gemacht, der hatte sich erkundigt, man zieht ja nicht einfach so in den Krieg. Horoskope gab es noch nicht, hat das Orakel von Delphi befragt und das Orakel von Delphi sagt ihm, wenn du den Pallas überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Und voller Selbstbewusstsein und Wissen um die eigene Macht und Stärke war ihm klar, dass er weiß, welches Reich zerstört wird. Das gegnerische Reich wusste es nicht und hat dann Krösus besiegt. Die Stadt Sardes lag auf einem Felsplateau, das mittlerweile durch witterungsbedingte Einflüsse und Erdbeben und so weiter relativ schmal ist. Damals war es noch breiter und es war so, dass es als annähernd nicht einzunehmen galt. Die Leute, die dort lebten, waren dann auch ein bisschen überheblich. Also warum sollen wir uns um die Sicherheit unserer Stadt Gedanken machen? Man kann uns nicht einfach einnehmen, wenn wir es nicht zulassen. Sie haben dann im sprichwörtlichen Sinne gepennt. Also die Wachen haben geschlafen und die Gegner haben es dann genutzt, um die Stadt einzunehmen, zu überfallen, zu besiegen. Das war dann 546 vor Christus und auch das Ende dann von Krösus. Der gleiche Fehler mit diesem Schlafen, und wir behalten dieses Wort schon mal so ein bisschen im Hinterkopf, ereignete sich dann 218 vor Christus nochmal. Da kam dann Antiochus der Große, die Besatzung schlief wieder und sie haben die Nachtstunden genutzt, um dort einzufallen. Im Jahr 18 vor Christus, also relativ dicht vor unserer Gemeindehistorie, die wir betrachten, da gab es ein starkes Erdbeben und Sardes ist zerstört worden. Allerdings hatte Sardes Gönner und einen besonders mächtigen Gönner, das ist der Kaiser gewesen. Und der hat dann 10 Millionen Sesterzen gespendet, wodurch die Stadt dann innerhalb kurzer Zeit wieder gut aufgebaut werden konnte. Als Johannes die Offenbarung schrieb und den Brief schrieb, da war Sardes wohlhabend, aber auch schon bis halt über die Blütezeit hinüber. Und die Burg war ein Denkmal der Vergangenheit. Kein Leben, kein Geist herrschte dort. So steht es in meinem Bibelkommentar. Wir lesen diesen Brief. Der hat eine ganz große Besonderheit, die uns gar nicht so viel Spaß macht. Es gibt kein Lob. Also wir sind ja in diesem Feedback drin. Und er fängt vergleichbar an zu dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Aber Ephesus bekommt erstmal ordentlich auch Lob, was sie alles Gutes machen. Und dann werden sie ermahnt. Und bei der Gemeinde in Sardes fängt es gleich an. Und dann kommt gleich eine sehr, sehr grundlegende Kritik. Und wir lesen zusammen mal Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Und das ist wieder super, wenn einer laut liest.
Dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe: So spricht der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du lebst nur noch dem Namen nach, aber in Wirklichkeit bist du tot. Werde wach und stärke die übrigen, die auch dem Tode nahe sind. Von meinem Gott habe ich deine Werke nicht völlig erfunden. Denke daran, was du empfangen und gehört hast. Halte fest daran und kehre um. Wenn du nicht wach wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber einige in deiner Mitte, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben, werden vor mir in weißen Kleidern wandeln, denn sie sind es wert. Ja, der Sieger soll mit weißen Kleidern angetan werden. Meinen Namen werde ich nicht aus dem Buch des Lebens tilgen. Ich werde seinen Namen vor meinem Vater und vor seinem Engel bekennen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Herr den Gemeinden sagt.
Vielen Dank. Mir gefällt immer, dass wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, weil es eine besondere Fähigkeit ist, hinzuhören. Was ist wirklich gesagt? Wo gilt mir die Botschaft? was ist überhaupt ein Rückschritt? Und es lässt sich so leicht sagen, ja, du hast es nicht deutlich genug gesagt, deshalb habe ich es nicht gehört. Und ich beziehe mich immer gerne auf einen Satz, der da lautet, ich bin verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was du hörst. Ich bin verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was du hörst. Habe ich neulich in der Predigt gebracht. Und da geht es darum, dass wir herausgefordert sind, zu prüfen, habe ich richtig gehört? Nicht, hast du es ordentlich gesagt, sondern habe ich richtig gehört. Und das ist das, was Gott auch hier den Gemeinden mitgibt. Hört genau zu. Versucht rauszufinden, was habe ich euch zu sagen? Worum geht's? Was ist wichtig? Was ist dran für euch? Wann die Gemeinde in Sardes gegründet worden ist, das können wir nicht rekonstruieren, das wissen wir nicht. Also spätestens während der dritten Missionsreise von Paulus, das ist sehr wahrscheinlich. Allerdings waren auch schon Leute aus dem kleinen asiatischen Raum im Apostelgeschichte 2, also als die Ausgießung des Heiligen Geistes war und Menschen zum Glauben gekommen sind, auch da gab es schon Menschen aus dieser Region, die wahrscheinlich zum Glauben gekommen sind. Ob dadurch eine Gemeinde entstanden ist oder nicht, das wissen wir nicht. Jetzt haben wir diesen Weckruf an die Gemeinde in Sardes, wache auf. Und es klingt alles so ein bisschen trübselig. Also wenn man schon ein bisschen nach vorne schaut, ne? Du hast den Ruf, lebendig zu sein, aber eigentlich bist du tot. Hey, da ist nicht mehr viel, du hast ein bisschen noch was lebt, aber eigentlich bist du tot. Wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, dann ist erfreulich zu sehen, dass der Höhepunkt dieser Gemeinde oder die Blütezeit der Gemeinde nach den Sendschreiben war, im 2. Jahrhundert nach Christus, und dort ein Bischof von Bischof Melito von Sardes besonders gewürdigt wurde. Was auffällig ist an diesem Sendschreiben, an diesem Feedbackbrief Gottes an die Gemeinde ist, dass es hier überhaupt nicht um eine Verfolgungssituation geht, die angesprochen wird. Wir haben sonst, dass Menschen litten unter dem Einfluss der Römer. In anderen wird die Synagoge des Satans gewürdigt, also auch Angriffe aus dem jüdischen oder proselytischen Bereich heraus. Auch keine Angriffe durch andere Religionen. Das war alles locker. Also von außen betrachtet ging es der Gemeinde gut. Es wird auch keine Irrlehre gewürdigt, dass man sagt, schau mal, du lehrst dies und jenes. Kommt auch nicht vor. Wir wissen nicht genau, wie viele Rückschlüsse wir daraus ziehen können, aber es scheint so zu sein oder so gewesen zu sein, dass die Gemeinde in Sardes sich sehr, sehr gut auch mit dem Umfeld arrangiert hat und wenig Anlass geboten hat, gegen sie zu sein, aus Perspektive von mächtigen oder anderen religiösen Vertretern. Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat. Und Jesus stellt sich ja am Anfang des Sendschreibens immer vor, in seiner Macht und Größe. Und er ist, der die sieben Geister hat. Die große Frage ist, was man darunter verstehen kann. Da wird einiges hin und her diskutiert. Das Allergängigste in den ganzen Auslegungen ist, dass sich das bezieht auf den Heiligen Geist. Und wir haben Offenbarung 1, Vers 4, können wir auch zusammen mal lesen.
Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern von der Entfernung. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert.
Vielen Dank. Das war noch Vers 5 dazu. Da könnte man dann über Trinität sprechen, also Hinweis auf Gott Vater, vor seinen Thron hinbekommen, auf Jesus, der Gnade und Frieden gibt, und auf den Heiligen Geist. Die Zahl 7 steht für Vollkommenheit, ist Ausdruck der Heiligkeit und auch der Fülle Gottes. Johannes 16, Vers 7. Da müssen wir ein bisschen blättern.
Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.
Vielen Dank. Und mit den sieben Geistern, also Jesus, der den Heiligen Geist schickt. Und in Jesaja 11, Vers 2 haben wir dann noch einen Hinweis auf diese sieben Geister. Ich lese mal vor. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb. Aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der, und jetzt werden uns 7 verschiedene Eigenschaften genannt, wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist Jesaja 11, Vers 2. Und es geht praktisch darum zu zeigen, dass Jesus ja, den Heiligen Geist, wenn ich jetzt sage, sehr gut kennt, ist das ja falsch, das ist ja untertrieben. Also engstens verbunden ist und damit genaueste Kenntnisse hat von der Gemeinde Sardes. Also nicht irgendwie, wo mal was gehört, sondern durch den Heiligen Geist ist er präsent in der Gemeinde und weiß, was Sache ist. Es ist auch die Botschaft Jesu, ich kann euch Leben schenken und Gemeinschaft schenken. Und die Bedeutung des Heiligen Geistes für Gemeinde, sich anzuschauen, ist auch lohnt. Ich mache immer so kleine Splitter und man kann das später dann gerne noch vertiefen. Der Heilige Geist genau, stärkt das Gemeindeleben durch seine Früchte, die er gibt, durch seine Gaben, die er gibt. Und so ein ganz kurzer Ausflug in den Bereich der Gaben. Ich hatte das früher immer irritiert, wenn man so einen Gabentest gemacht hat. Da sind so zig Gaben aufgeführt und dann schaut man die Bibel und dann sieht man, da sind Gaben aufgeführt, da sind andere Gaben aufgeführt. Es passt so nicht immer alles zusammen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was sind denn die Gaben und woran erkenne ich die Gaben? Und da ist ein guter Blick in 1. Petrus 4, Vers 10 oder 1. Korinther 12, Vers 4 bis 7. Da wird etwas sehr Grundlegendes über die Gaben gesagt, die der Heilige Geist uns gibt, nämlich, dass sie zum Dienst in und an der Gemeinde sind. Und es sind Fähigkeiten. Die Fähigkeiten unterscheiden sich aber von normalen Talenten. Also das Wort Talent kommt ja auch aus der Bibel. Da hat Bibelsprache mitgeprägt. Aber jeder Mensch hat irgendwelche Fähigkeiten. Und Gaben sind Fähigkeiten, die Gott mit einem besonderen Auftrag und besonderen Segen belegt hat, sodass wir der Gemeinde dienen und uns da einbringen. Für mich war immer das Problem, dass ich gedacht habe, eine Gabe ist nur, was im Gabentest auch drinnen steht. Und das ist nicht richtig. Gaben im Gabentest sind das, was dem Autor, der Autorin des Gabentests wichtig geworden ist. Es gibt noch viel mehr. Und da ist es wichtig zu prüfen, habe ich eine Fähigkeit von Gott bekommen zum Dienst an der Gemeinde? Habe ich einen Auftrag verbunden mit dieser Fähigkeit? Oder habe ich einfach nur eine Fähigkeit? Für mich war das immer so eine Sache zu überlegen, was hat Gott vor mit mir? Welche Fähigkeiten habe ich? Und was mir zuerst aufgefallen ist, ich bin sportlich. Ich wusste aber nicht, wie ich das Sportliche, also ich war sportlich, wie ich das Sportliche einbringen kann für meinen Glauben. Da habe ich gedacht, okay, es ist ein Talent, aber wohl keine Gabe. Dann habe ich es eine Zeit lang mit Singen probiert. Da lag auch ein Segen drauf. Und dann hatten wir eine Chorbesprechung. Das war für mich ein ganz wichtiger Moment. Ich hatte die Prädikantenausbildung schon gemacht. Und wir hatten die Regel, die Hälfte der Liedzeit darf man moderieren. Und wir hatten in diesem Chor, wir haben deutschlandweit Konzerte gegeben, da gab es eine Chorbesprechung und ein Sänger beschwerte sich, der Andreas redet zu lange. Und dann sagte der Chorleiter, hör zu, die Regelung, ihr redet nur die Hälfte der Liedzeit, gilt für euch alle. Nur nicht für den Andreas. Er entscheidet, wie lange er selber redet. Und da habe ich gedacht, gut, ich habe dann den Chor aufgemacht und habe mich mehr aufs Predigen und Bibelarbeiten und sonst was konzentriert und gesehen, okay, da scheint Gabe zu sein, also ein Auftrag von Gott, der daran gebunden ist. Daran merkt man aber auch, wenn wir dann zu der Überlegung kommen, wie kann eine tote Gemeinde lebendig sein, dass man natürlich auch seine Talente einbringen kann, ohne dass man einen Auftrag von Gott hat oder es an den Auftrag Gottes bindet. Die Fähigkeiten sind trotzdem schön und gut. Wir haben die Früchte des Geistes, die genannt werden, und das Miteinander prägen. Also man redet so gerne von Gaben und oh, man kann das ja auch einsetzen, um sich selber zu profilieren. Und zu sagen, oh, ich bin schon irgendwie richtig gut, oder? Das ist aber der falsche Ansatz. Diese Demut gehört dazu und man redet so selten von den Früchten und die sind so entscheidend. Wir wissen das alle, dass wenn ihr oder wenn ich einem kleinen Kind begegne, das lacht. dann merke ich, wow, das färbt auf mich ab, ich lache mit. Und wenn wir in Gottes Gegenwart sind und Gott begegnen und mit Gott unterwegs sind, dann schaffen wir es nicht, unser eigenes Ding zu machen und zu sagen, boah, ich will aber immer kriegsfähig drauf sein oder so. Sondern der Heilige Geist verändert uns. Und diese Beziehung zu Gott verändert uns. Nicht dadurch, dass wir sagen, boah, ich will jetzt mehr Liebe leben oder sowas oder mehr Freude haben. Wenn du mehr Freude haben willst, orientiere dich auf Gott hin. Und er schenkt es dir. Aber nicht, weil du sagst, oh, ich habe jetzt was gemacht. Sondern das ist Resultat der Beziehung. Die Früchte des Geistes, Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Geschenkt durch die Beziehung zu Jesus. Und ich habe das mal von einem guten Musiker gehört. Der hat gesagt, ja, wenn ich ein paar Tage nicht geübt habe, dann merke ich es. Wenn ich längere Zeit nicht geübt habe, dann hören es auch meine guten Zuhörer. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Dort, wo wir die Beziehung auch mal nicht so priorisieren, da können wir es selber merken. Und wenn wir es längere Zeit nicht priorisieren, dann merken es auch Leute in unserem Umfeld, dass da sich irgendwas verändert hat. Auch nicht so zum Guten. Ich kenne deine Werke. Das ist das, was Jesus der Gemeinde mitgibt. Und ich habe einen Punkt übersehen. 7 Sterne, das heißt, Jesus hat auch die Gemeindeleiter unter sich und er kennt sie. Das heißt, er kennt die Gemeinden genauestens. Das ist so der Einstieg, wie er sich vorstellt. Und jetzt kommt er zur Diagnose. Ich kenne deine Werke. Das ist genauso, wie ich schon gesagt habe, wie im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Das wird dort auch gesagt. Und in Ephesus folgt dann Lob. Und hier in Sardes wirklich dramatisch. Da kommt kein Lob. Und dann heißt es sehr knallhart, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das heißt, dein Image ist gut. Dein Feedback von außen ist richtig gut. Hey, du kriegst einen Kirchenpreis. Zack. Kleinen Orden überreicht. Goldenes Kreuz oder sowas. Aber ich, Gott, sage dir, nö, passt nicht. Auf dem Papier mag es schön aussehen, aber was interessiert mich dein Papier? Mich interessiert, wie du in deiner Beziehung zu mir aufgestellt bist. Und das passt nicht. Ich habe schon gesagt, dass keine Rede ist von Irrlehren, die da irgendwie aufgekommen sind. Und man kann sich fragen, was ist da passiert? Ich habe in meiner Zeit als Verkäufer mal einen Restaurantberater kennenlernen dürfen beim Mittagessen. Und er hat mir einen interessanten Satz gesagt, nämlich Restaurants sterben langsam. Das ist ein ganz schleichender Prozess. Und irgendwann geht es nicht mehr. Und Gemeinden sterben oft auch schleichend. Sie entfernen sich von Gott, von seinem Auftrag, von der Beziehung zu ihm, von der Ausrichtung auf ihn. Und sterben langsam und irgendwann stellt man fest, da geht nicht mehr viel. Die Gemeinde ist tot, da ist irgendwas kaputt gegangen. Man hat diese Beziehung, dieses Ziel aus den Augen verloren, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und besonders eindrucksvoll und besonders traurig ist Matthäus 7, Vers 22 und 23. Das eröffnet nochmal so ein bisschen ein anderes Feld, aber ich will es ein bisschen mit reinnehmen, wo Jesus das auch sehr drastisch mitteilt, gegen Ende der Bergpredigt. Lese ich vor, oder? Es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Da sind Menschen, die erleben so viel mit Gott. Das erzählen sie auch anderen. Das glauben sie auch selber. Und Jesus sagt zu ihnen, da hat was absolut nicht gepasst. Ja, große Werke, große Wunder erlebt, aber nicht mit mir. Und das ist entscheidend, ob es mit mir ist oder nicht. Da haben wir schon diesen Hinweis. Also es gibt Dinge, die unsere Augen bedienen, die unsere Herzen, Emotionen bedienen, aber gar nicht verbunden sind mit Gott, wo das Zentrale aus dem aus dem Blick verloren wurde. Jesaja 29, Vers 13 haben wir, und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Das Herz ist fern. Und man fragt sich, wie kann sowas passieren? Ich habe das später dann noch für die Gesprächsrunde auch als Frage. Aber ich erinnere mich noch gut dran, ich durfte ja hier auch in der Gemeinde 8 Jahre Sing and Pray Gottesdienst leiten. Gottesdienst, wo es um Anbetung ging, wo wir uns auf Gott ausgerichtet haben, wo Menschen dazugekommen sind, wir gemeinsam Gott gefeiert, gelobt, gepriesen haben, aber auch unsere Anliegen vor Gott gebracht haben. Und dann saß ich an einem Abend mit Jürgen Weiß zusammen und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, weißt du was, wir sind mittlerweile so gut, wir brauchen Gott nicht mehr. Und dann sind wir beide fürchterlich erschrocken, weil wir gemerkt haben, dass wir in diesem Geist die letzten Gottesdienste gefeiert hatten. Wir sind so gut, dass wir dich, Gott, gar nicht mehr brauchen. Wir feiern nicht so, aber geh du mal woanders hin. Muss nicht bei uns dabei sein. Und wichtig die Frage dann, was macht man dann damit? Und für uns war das so ein Weckruf, dass wir gemerkt haben, oh Mist, wir haben was ganz anderes vor. Und die Beziehung zu Gott ist uns wichtig. Als Kind hat mich mein Vater mal aufs Thema Bibellesen angesprochen. Und zwar habe ich ganz viel Bibel gelesen. Und mein Vater hat gesagt, das ist nicht gut. Und man fragt sich, wie kann ein christlicher Pfarrer seinem christlichen Sohn sagen, lies nicht so viel in der Bibel. Aber er hat ja erkannt, was Sache war. Wir hatten unten im Keller den Jungscherkeller. Und es gab einen Bibellesewettbewerb. Und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich hatte einen Zugang zu allen Arbeitsblättern. Das heißt, ich bin runtergegangen und das, was für viele, viele, viele Wochen ausgelegt war, oder Monate, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das ging, das hatte ich innerhalb von kurzer Zeit erledigt. Bisschen Psalm 119 mal schnell gelesen und sowas. Es war sehr beeindruckend, aber mein Vater hatte erkannt, das hatte mit meiner Beziehung zu Gott nichts mehr zu tun. Sondern mir ging es um mich, mir ging es um meinen Ehrgeiz, mir ging es darum, Häkchen zu machen, mir ging es darum, den Wettbewerb mit weitem Vorsprung zu gewinnen, was mir auch gelungen ist. Aber es ging mir nicht um Gott. Und so kann es leicht passieren, dass wir Gott aus den Augen verlieren. Es kann nur sein, dass in der Gemeinde es mir sehr notwendig erscheint, dass irgendeine Arbeit immer weitergeht. Da geht es mir gar nicht mehr darum, was hat Gott für einen Auftrag an mich und für mich, sondern es geht mir darum, dass wir noch diese Sparte auf unserer Homepage halten können, dass das und das angeboten wird. Gott hat vielleicht schon längst gesagt, Andreas, mach mal locker oder XY, mach mal locker. Ich habe was ganz anderes mit euch vor. Macht doch mal das andere bitte. Man kriegt es nicht mehr mit. Es gibt so viele Möglichkeiten abzuwägen. Wir haben auch den Bereich der Emotionen, der momentan sehr stark ist. Wir sind so vom Zeitgeist geprägt. Und der Zeitgeist sieht das Erlebnis- und Konsumorientierte vor. Wenn wir uns Gemeindewachstum anschauen, in Deutschland ist es leider oft nur ein erlebnisorientiertes Wachstum. Das heißt, Menschen gehen zu den Gemeinden, wo sie eher noch was erleben als in anderen Gemeinden. Es kommen gar nicht so viele zum Glauben, wie man dann denkt. Die Zahl der Christen in Deutschland ist auf dem rücklaufenden Ast. Und es kann leicht passieren, dass wir dann die Emotion feiern und Emotionen mit Heiligen Geist gleichsetzen. Wie oft passiert das? Oh, ich habe das und das gehört und dies und jenes. Ja, super. Da war vielleicht so 98% eigene Emotion dabei. Und 2% Heiliger Geist, Gott, der zu uns gesprochen hat. Als Beispiel, dass keinem von uns wehtut, ist, war mal erzählt worden von einer Bibelschule, aber nicht einer gemeindlichen, sondern einer übergeordneten, wo jemand von Gott gezeigt bekommen hat, dass er ein bestimmtes Mädel heiraten soll. Und hat sie auch gesagt. Und in dieser Zeit, in diesen Monaten dieser Kurzbibelschule waren es, Papa muss mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, 5 Leute, ne? 7 Leute. 7 Herren, denen der Geist persönlich mitgeteilt hatte, dass sie das Mädel heiraten sollen. Ja. Sie hat dann wohl keinen genommen. Und so ist es wichtig, zu hören, wer Ohren hat, zu hören und zu schauen, was hat Gott mir zu sagen und zu prüfen, wo stehe ich in meiner Ausrichtung zu Gott. Menschen können wir leicht beeindrucken. Ich habe mal gelernt, zuerst kauft man den Verkäufer und dann das Produkt. Und wir können mit unserer Art, Gemeinde zu leben, andere beeindrucken. Das beeindruckt aber nicht zwingend Gott. 1. Samuel 16, Vers 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und darum geht's. Und dann kommt etwas, was sehr erfreulich ist, nämlich es kommt der Weckruf, werde wach. Es gibt noch Hoffnung. Du hast den Ruf, dass du lebendig bist, aber du bist tot. Aber dieses Tod bedeutet nicht, dass für dich alles gelaufen ist. Nein. Es läuft, bedeutet nur, dass deine Beziehung zu Gott gerade tot ist, dass da nicht mehr viel da ist oder nichts mehr da ist. Und jetzt kommt dieser Weckruf, werde wach. Es gibt noch Hoffnung. Und diese Mahnung zur Wachsamkeit, also ein Leben in Wachsamkeit zu führen, das haben wir an mehreren Stellen der Bibel, unter anderem dann Matthäus 24, Vers 42. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und es kommt dann der zweite Weckruf. Ups, der zweite Weckruf noch. Stärke das andere, das am Sterben ist. Da ist also noch was. Und das stärke bitte. Geistlich, seelsorgerlich und praktisch soll alles getan werden, um das Lebende, um die Beziehung zu Gott zu stärken. Und Jakobus 5, Vers 20, da haben wir einen schönen Vers, ich habe Hoffnung für alle rausgenommen als Übersetzung. Dann darf dieser sicher sein, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem Verderben gerettet, denn Gott hat ihm alle seine Sünden vergeben. Wir haben also hier diesen Weckruf an die Gemeinde. Schaut mal euch, ist es doch so wichtig, lebendige Gemeinde zu sein. Ihr seid's nicht. Ihr seid's nicht, aber ihr habt noch Zeit. Wacht auf, korrigiert euch, tut Buße, kehrt um. Besinnt euch wieder auf das, was ihr am Anfang von mir verstanden habt und begriffen habt und gelebt habt. Wir haben das so ähnlich bei Epheser dann. Ihr habt die erste Liebe vernachlässigt. Aber hier ist natürlich die Aussage nochmal sehr, sehr viel deutlicher und sehr viel krasser. Das heißt dann, ich habe deine Werke nicht vollkommen gefunden vor meinem Gott. Und das heißt, es waren gute Werke da, positive Werke in der Gemeinde. Aber es waren sehr viel mehr negative Werke, die die Gemeinde geprägt haben. In Offenbarung 3, Vers 3a heißt es dann, kehre zurück zu dem, was du zuerst empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Und diese Umkehr ist so wichtig. Dieses Buße tun. Ich fand das interessant, habe ich vorhin vergessen, aber jetzt passt auch. Eines meiner Lieblingslieder, was ich auf Freizeiten gerne singen lasse, ist When the Music Fades von Matt Redman. Das ist, also wenn die Musik verhallt, so heißt es auf Deutsch übersetzt, das war eine interessante Gemeinde. Also Matt Redman als Lobpreisleiter, ich glaube, da würden alle Gemeinden sofort sagen, kannst zu uns wechseln, kannst bei uns anfangen, kannst machen, was du willst, Hauptsache wir dürfen dabei sein. Der macht tolle Musik. Und die haben tolle Musik in der Gemeinde gemacht und hatten eine lange Lobpreiszeit. Wow, da ging die Post ab. Und dann ist ihnen aufgefallen, es geht uns so ein bisschen um die Post und dass die abgeht. Es geht uns um die Musik, es geht uns um die tolle Band, es geht uns um die tollen Emotionen, die Musik in uns auslöst. Aber Gott, der kommt in den Texten noch vor, aber irgendwie nicht mehr so in unserem Singen. Wir treten nicht mehr so vor Gott, wie wir es mal getan haben. Wir haben das Herz der Anbetung verlassen. Und wir wollen zurück zum Herz der Anbetung, zu dem, was es ausmacht. Und die Gemeinde hat sich dann darauf verständigt, für eine bestimmte Zeit keine Band mehr im Gottesdienst laufen zu lassen. Ich meine auch, dass sie nicht mehr gesungen haben, sondern dass sie gesagt haben, wir haben vorher so und so lange Lobpreis gemacht und das machen wir jetzt auch. Aber ohne Musik, die uns ablenkt. Wir kommen einfach so vor Gott mit dem, was uns bewegt und was uns an ihm beeindruckt. Buße tun. Wach werden, umkehren. Am Anfang steht die Erkenntnis der Sünde. Sich bewusst machen, was einen von Gott trennt. Die herzliche Reue, Schmerz über das eigene Fehlverhalten. Nicht über die Konsequenzen, sondern über das Fehlverhalten an sich. Dann haben wir das Bekenntnis vor Gott. Manchmal ist es vielleicht auch notwendig vor Menschen. 1. Johannes 1, Vers 9 haben wir dazu. Glauben an Jesu Vergebung, dass wir sicher sein dürfen und darauf vertrauen können, dass er uns vergibt. Es ist ja auch sowas, wenn wir dann Jesus nachfolgen, dann kommt immer wieder auch der Gedanke möglicherweise, du bist doch gar nicht so gut, du bist doch gar nicht wert, dass du nachfolgst, du bist doch gar nicht wert, dass du die Aufgabe übernimmst. Du hast doch in deiner Vergangenheit das und das alles falsch gemacht. Und dann kann man sich bewusst machen, Jesus hat mir vergeben und hat mich in seine Nachfolge gerufen und ich darf ihm nachfolgen und ich darf ihm dienen und ich muss mir nicht einreden lassen, dass da noch was ist, was wieder hochploppt. Was ich dann nochmal wieder vergeben lassen muss, dann ploppt es wieder auf und dann lässt es wieder vergeben. Nein, vergeben. Fertig. Und dann die Frucht der Umkehr, die Veränderung des Lebensstils, Lukas 3, Vers 8, bringt Früchte der Buße. Es gibt auch gläubige Menschen in der Gemeinde. Das sehen wir an den weißen Gewändern, die hier angeführt werden. Und das ist nur ein kleiner Teil. Und das ist so wichtig. Das sind zwei Punkte, die mir wichtig erscheinen. Zum einen, es ist eine Minderheit. Und die brauchte sicherlich Kraft, ihren Glauben so zu leben, wie sie ihn gelebt hat. Aber es war ganz wichtig. Und dann, was ganz schön ist, diese kleine Minderheit befindet sich in der Gemeinde. Die haben nicht den Ruf gehört, macht jetzt eure eigene Gemeinde auf, geht weg oder sonst was, sondern bleibt in der Gemeinde und engagiert euch dort. Wir haben es ja so gerne, so einen Tourismus, dass wir dann in andere Gemeinden gehen, wo wir sagen, das ist irgendwie heiliger für uns, das passt besser und dann fahre ich nach Frankfurt und gehe da in eine Gemeinde oder fahre dort und in jene Gegend hin. Für diese Christen hier, was wichtig, wir sind hier. Wir haben hier einen Auftrag. Wir können das auch überlegen im Kontext Landeskirche, der uns ja bewegt und EKL 2030, was uns in den letzten Monaten da umtreibt, dass wir auch sagen können, nein, wir haben eine Verantwortung in der Landeskirche, auch treu zum Wort Gottes zu stehen und zu halten. Ja, den Überwindern wird dann das ewige Leben, Weisen Vers 5, da. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier wird der Gemeinde in Sardes nochmal das Ziel vor Augen gestellt. Diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Und ich merke, wie oft das bei mir auch im Denken und Fühlen und Glauben kaum eine Rolle spielt. Ich habe mir gestern Abend habe ich eine alte Kantate wieder entdeckt. Jesus kommt wieder. Und da geht es so um diese Perspektive auf die Wiederkunft Jesu und auf die Herrlichkeit bei ihm. Und da habe ich auch gedacht, ja, warum nehme ich mir so selten Zeit, darüber nachzudenken und mich zu freuen, was da kommt. Ich bin hier und jetzt und unterhalte mich den ganzen Tag über das Wetter und über den Sommer. Aber wo unterhalte ich mich noch in der Gemeinde und mit anderen über das, worauf wir hinlaufen als Christen, auf diese ewige Gemeinschaft mit Gott in seiner Herrlichkeit. Und im Nachdenken aus diesem Ziel, da entsteht auch Motivation für das Jetzt. So viel aus meiner Perspektive zu Sardes. Es gibt sicherlich noch viel mehr zu sagen. Es gibt noch viele andere Auslegungsmöglichkeiten und Interpretationsmöglichkeiten. Ich hoffe, es waren so ein paar Gedankenpunkte dabei, wo man vielleicht auch für sich ein bisschen weiter nachdenken kann. Ich habe für den Austausch einige Zettel vorbereitet. Da sind 4 Fragen drauf. Und die letzten Male konnte man sich raussetzen, es sollte wahrscheinlich nicht ganz die erste Wahl. Die erste Frage, wie könnte man heute den Ruf haben, lebendig zu sein, aber geistlich tot zu sein? Zweitens, wo sind wir persönlich oder als Gemeinde gefährdet, geistlich einzuschlafen? Drittens, welche Schritte könnten helfen, wach zu werden und das Übrige zu stärken? Viertens, welche Schritte können wir konkret gehen, um geistlich wachsam zu bleiben? Ich habe Zettel mit. Reicht nicht ganz für alle, aber doch für ganz viele und man kommt ja in der Gruppe zusammen und irgendwer hat da Zettel. Und wir machen wieder das Gruppenkurs, war immer 5 Leute, meine ich, ne? So ungefähr. Oder 6 Leute, 7 Leute, wie es halt kommt, wie viele Räume wir haben. Genau. Wir treffen uns dann wieder hier um 9:10. jetzt haben wir 20.44 Uhr, 10 nach 9 wieder hier.